Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Das Programm wurde 1999 gegründet, gell? Was?
Ja, das Programm 99, ja. Zum Programm selbst sage ich nicht viel, dass meine Damen und Herren, eine Veranstaltung jagt die andere. Kaum ist die Frau Plura weg, sind wir schon dran. Dies ist eine Veranstaltung, die wird getragen von der Zeitschrift Neue Gesellschaft Frankfurter Hefte, eine politische und kulturelle Zeitschrift, die uns gebeten hat, hier etwas zur Exilliteratur, insbesondere zur Exilarbeit und Arbeit für verfolgte Schriftsteller des Deutschen Pennzentrums zu erzählen. Mit mir hier auf dem Podium sehen Sie zur Rechten Meinert Kurbanova, zu ihr gleich noch später Details. Sie war einmal Stipendiatin im Exilprogramm des Penn. Mittlerweile ist sie längst daraus hervorgewachsen, wohnt in Wien und ist sozusagen Landsmännin geworden von Josef Haslinger, dem jetzigen PEN-Präsidenten, der aber auch eine enge Verbindung zu Leipzig hat, weil er Professor hier am Deutschen Literaturinstitut ist. Er ist der neue PEN-Präsident und er wird vor allen Dingen etwas zum Exilprogramm des PEN sagen. Exilliteratur in Deutschland, das hat natürlich auch immer einen Hintergrund, nämlich den Hintergrund der Nazizeit, als sehr viele Autoren, deutsche Autoren, exiliert wurden, in anderen Ländern darauf angewiesen waren, dass ihnen Gastrecht gegeben wurde, dass ihnen geholfen wurde, in diesen Ländern als Schriftsteller zu bestehen, was nicht immer so hervorragend gelang wie bei Thomas Mann und Feuchtwanger beispielsweise. Das hing natürlich auch immer vom Rang ab. Aber es ist sicher, dass aus der deutschen Geschichte heraus wir besonderen Grund haben, in der Exilfrage feinnervig und besonders aktiv zu sein. Und deswegen hat das PEN-Zentrum Deutschland auch das Exilprogramm, was wir Writers in Exile nennen, in dieser englischen Sprache, die ja für internationale Beziehungen immer notwendig ist, aufgelegt. Es wird zunächst Josef Haslinger etwas zur Geschichte und zur aktuellen Bedeutung dieses Exilprogramms sagen. Dann wird Meinert Kurbanova einen Text lesen, den sie in der Anthologie, darf ich mal sehen, in dieser Anthologie Zuflucht in Deutschland, Texte verfolgter Autoren, herausgegeben von Franziska Sperr und Josef Haslinger, geschrieben hat. Und diese Anthologie enthält Texte von Autoren, die im Exilprogramm des PEN waren oder jetzt aktuell sind. Eine interessante Zusammenstellung von Texten, die Ihnen zeigen, wie Schreiben im Exil auch den Inhalt und die Form des Schreibens prägt. Es sind nicht immer Texte, die sozusagen ihren Wert darin haben, dass hier über fürchterliche Schicksale berichtet wird. Wir haben die Texte oder die Herausgeber haben die Texte ausgesucht, auch nach der Qualität, nach der literarischen Qualität. Und man findet dort nur Texte, die auch einen literarischen Anspruch haben. Es genügt nicht, dass jemand ein imposantes Flüchtlingsschicksal hat, sondern man muss das dann auch noch literarisch verarbeiten können. So, Josef, bitte sag etwas zu der Exilarbeit des PEN.
Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Vielleicht sollte ich vorweg überhaupt einmal etwas über den PEN sagen. Es ist nicht sicher, dass jeder diese Organisation kennt. Der PEN wurde nach dem Ersten Weltkrieg gegründet, ist eine internationale Organisation. Es gibt derzeit 140 PEN-Zentren in aller Welt. Die Zentrale ist in London, dort, wo der PEN gegründet wurde, nach dem Ersten Weltkrieg, denn die Autoren hatten sich damals im Ersten Weltkrieg nicht nur in Deutschland und Österreich, auch in Frankreich und England vielfach in den Dienst der Kriegspropaganda gestellt. Zwar haben sie die meisten dann so ab 1917 herum bemerkt, dass da irgendwas falsch läuft, aber da war es zu spät. Nicht nur die Völker hatten Hass aufeinander entwickelt, auch die internationalen Autoren hatten sich mittlerweile zu hassen begonnen und dem wollte der PEN Abhilfe schaffen. Und so hat sich diese Organisation, PEN steht für Poets, Essayists und Novelists, gegründet mit dem Ziel, für die Völkerverständigung zu wirken und die Freiheit des Wortes international zu propagieren und sich dafür einzusetzen, dass international die Meinungsfreiheit und die Freiheit der Meinungsäußerung, Religionsfreiheit und so weiter, also grundlegende Menschenrechte, an Boden gewinnen. Das Deutsche Bandzentrum wurde ein paar Jahre darauf gegründet und hat eine bewegte Geschichte klarerweise, weil es dann in der Nazizeit aufgelöst und verboten wurde. Und es wurde dann ein Exil-Pen gegründet, der bis heute existiert. Und der Deutsche Pen wurde 1948 dann wieder gegründet in Göttingen, hat sich allerdings dann in den 50er Jahren sehr schnell in zwei Teile aufgespalten, in einen ostdeutschen und einen westdeutschen. Und dann kam es unter der Präsidentschaft von Johanno Strasser, der war mein Vorgänger als Präsident des PEN, zur Wiedervereinigung auch der deutschen PEN-Zentren. 1999 unter seiner Präsidentschaft wurde dieses Writers in Exile-Programm gegründet. Es dient dazu, Autoren, die in ihren Ländern verfolgt sind und die fliehen müssen, eine erste Unterkunft in Deutschland zu gewähren, ihnen ein einigermaßen zumindest materiell sorgenfreies Leben für bis zu 3 Jahren zu bieten. Sie bekommen Wohnung, bekommen ein Stipendium, eine Sozialversicherung und können versuchen, ihr Leben neu zu ordnen, sich neu zu orientieren. Und allerdings sind das alles Schriftsteller. Schriftsteller, die zum Teil in ihrer Heimat im Gefängnis saßen, die verfolgt wurden, die zusammengeschlagen wurden, die schikaniert wurden. Schriftsteller, die sehr böse Schicksale zum Teil hinter sich haben. Und es ist auch unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass sie als Schriftsteller weiter existieren, dass sie schreiben, nicht nur schreiben, sondern auch veröffentlichen können und dass sie in ihrer neuen Heimat, die dann zumeist Deutschland ist, es gibt nur wenige Autoren, denen es möglich ist, nach einer gewissen Zeit in ihre Heimatländer zurückzugehen. Die meisten suchen um Asyl in Deutschland an oder auch in Österreich, in einem der deutschsprachigen Länder. Das Goethe-Institut ist uns sehr behilflich, diesen Autoren Sprachkurse anzubieten, was für diejenigen, die keine Möglichkeit haben, in ihr Heimatland zurückzukehren, ganz, ganz wichtig ist, weil es sozusagen ein Grundstein ist, um hier eine neue Existenz aufzubauen. Wir versuchen, für diese Autoren Lesungen zu organisieren und von Zeit zu Zeit ist es auch wichtig, einfach Übersetzungen ihrer Texte zu veröffentlichen. Und dieses Buch, das gerade jetzt zur Leipziger Buchmesse erschienen ist, Zuflucht in Deutschland, Texte verfolgter Autoren, versammelt 20 Autorinnen und Autoren aus aller Welt, deren Texte ins Deutsche übersetzt wurden und ihnen damit zugänglich sind und den Autoren damit auch eine Möglichkeit geben, in ihrer neuen Heimat mit dem Publikum zu kommunizieren und ein neues literarisches Publikum für sich zu finden. Einige dieser Autoren sind in ihrer Heimat sehr berühmt. Der Schriftsteller Enno Meyomess, der aus Kamerun stammt, und den Fehler gemacht hat, den seit 30 Jahren amtierenden Präsidenten herauszufordern, indem er selbst als Präsidentschaftskandidat sich aufstellen ließ, was dazu führte, dass er sehr schnell im Gefängnis landete. Um diesen Autor hat der deutsche PEN zusammen mit dem österreichischen PEN sich sehr bemüht und ich glaube, wir können uns zugute halten, dass es uns gelungen ist, seine Haftzeit zu verkürzen und es ihm zu ermöglichen, das Land zu verlassen. Er ist in seiner Heimat ein berühmter Schriftsteller, hier muss er erst sein Publikum finden und dieser Band ist zweifellos ein Beitrag dazu. Ein anderer, diese Anthologie wird heute Abend in der Universitätsbibliothek um 20 Uhr vorgestellt. Dort wird dann auch Sasa Burchulasse reden und lesen. Auch er ist in seiner Heimat Georgien ein bekannter Autor und gewann Literaturpreise. Er ist allerdings vor allem mit der Kirche, mit den frommen Menschen in Konflikt geraten und das schaukelte sich auf, bis er irgendwann auf der Straße zusammengeschlagen wurde. Die Behörden waren nicht willens, diese Verfolgungen und diese Rücksichtslosigkeiten gegen ihn zu verfolgen. Und so blieb ihm letztlich nichts anderes übrig, als das Land zu verlassen, obwohl er, wie gesagt, in seiner Heimat bekannt ist. Und er hat hier in Deutschland einen weiteren Roman geschrieben, der auch auf Deutsch publiziert wurde. Soweit zu diesem Band. Der Band wird eröffnet von einem Text von Meinat Kurbanova, die hier an unserer Seite sitzt. Sie stammt aus Tschetschenien, ist in Grozny geboren, hat Journalistik studiert und über den Tschetschenienkrieg berichtet, vor allem über die Hintergründe berichtet, die von den russischen Medien gerne geschönt wurde. Ihre Verbindung zur Agence France-Presse hat es ihr ermöglicht, dass Ihre Texte damals auch in deutschen Zeitungen erschienen sind. Aber die Bedrohungslage wurde immer stärker, auch für Sie. Und sie hat rechtzeitig die Konsequenzen gezogen und ist mit ihrer 3-jährigen Tochter geflohen. Rechtzeitig sage ich deshalb, weil eine Kollegin von ihr, die für dieselben Medien gearbeitet hat, Anna Politowskaja, kurz darauf ermordet wurde. Soweit als Einleitung zu diesem Band.
Ja, besten Dank, Josef Haslinger. Die letzte Bemerkung über Anna Politkovskaya ist für uns beim PEN natürlich mit besonderer Tragik verbunden. Wir hatten vom PEN aus den Kästenpreis, den wir jährlich vergeben, kurz vorher der Anna Politkovskaya vergeben. Dann wurde sie ermordet und bis heute ist dieser Fall nicht juristisch aufgeklärt worden. Was ziemlich unbegreiflich ist, weil jeder wissen kann, dass es sehr genaue Aufnahmen durch eine Kamera, die installiert war, an ihrem Hauseingang von den Mördern gibt. Aber wenn man Mörder nicht finden will, dann findet man sie offenbar auch nicht. Josef.
Sie wurde im Fahrstuhl ihres Wohnhauses ermordet und es gibt tatsächlich eine Videoaufnahme durch eine Überwachungskamera des Täters. Man geht davon aus, dass diejenigen, die diesen Mord in Auftrag gegeben haben, auch den Täter beseitigt haben, sodass mittlerweile keine Spur mehr zu diesem Mord führen soll.
Wir kommen jetzt zu Meinert Kurbanova, hier zu meiner Rechten. Sie wird ein Stück aus ihrem Text lesen. Ich sage dazu, sie hat diesen Text auf Deutsch geschrieben und es ist ein Stück Literatur geworden. Und jeder hier kann sich vorstellen, wenn er in ein fremdes Land käme und müsste dann in dieser fremden Sprache schreiben, was da herauskäme, höchstwahrscheinlich nicht Literatur. Also das ist schon mal eine tolle Sache. Meinert, bitte, lies.
Aha. Ich versuch's. Panik breitet sich in mir aus. Angst. Das widerlichste und heimtückischste aller menschlichen Gefühle. Sie kommt schnell, geht aber nicht so schnell weg, wenn du sie einmal an dich heranlässt. Mein Vater sagte einmal, dass es in Ordnung sei, Angst zu haben. Nur dumme Menschen hätten keine Angst. Man darf die Angst nur nicht verbreiten, sonst wird sie zu Seuche und beginnt ihr Gift zu entfalten. Das, was ich damals verspürte, war Todesangst und ich behielt sie für mich. Ich sollte mich eigentlich schon an den Tod gewöhnt, mich irgendwie mit ihm abgefunden haben. Längst sollte ich wissen, dass alles, was mit dem Tod zu tun hat, in Wirklichkeit schlimmer ist als der Tod selbst. Wenn du stirbst, ist alles für dich vorbei. Und wenn du Glück hast, dann passiert es auch schnell, innerhalb von wenigen Sekunden. Schlimmer ist es, auf den Tod zu warten, während der Verwesungsgeruch über die Ruinen um dich herum aufsteigt. Ihn zu hören, wenn Putins Kampfjets im Himmel über dir ihre Runden drehen, immer zu zweit, immer in eleganten Pirouetten in der Luft kreisend, als wollten sie uns zum Abschied einen Kunstgenuss schenken. Den Tod zu hören, wenn die Bomben fallen, in der Ferne, aber auch gleichzeitig ganz nah, wenn du deinen Sinnen nicht mehr trauen kannst. Schlimmer ist es, den Tod zu schmecken, wenn du am Verhungern bist und das stinkende Wasser mit etwas Mehl vermischt. Mit Staub, Sand und weiß Gott noch was. Und es ist schlimmer, den Tod dein Leben und deinen Charakter bestimmen zu lassen, so dass nur noch eines von dir übrig bleibt, der Drang zu leben. Ich hasse es. Ich hasste es, so sehr leben zu wollen. Es war mir beinahe peinlich, dieser Wunsch, wenigstens kurz, für ein paar Wochen oder Monate irgendwo leben zu können, wo ich in einem schönen seidenen Nachthemd zu Bett gehen und morgens in aller Ruhe einen Tee trinken könnte. Es war irgendwie beschämend, in Zeiten der totalen Apokalypse sich nach etwas so Spießigen zu sehnen. Ich hätte es lassen können, hätte längst weggehen können. Aber auch zu gehen war irgendwie beschämend. Wegzugehen aus einem Land, das so viele verlassen wollten, die das aber nicht konnten, weil keiner sie erwartete, keiner sie haben wollte, keiner ihnen Zuflucht und Erbarmen schenken wollte. Nun liege ich hier. Immer noch ist die Todesangst da, die es bis nach Deutschland mit mir geschafft hat, die mich nicht loslassen will, nicht einmal hier, wo keiner mich nachts holen wird. Sie hat sich schon in mir eingenistet, diese Angst, auch wenn ich sie für mich behielt, damit sie die anderen nicht vergiftet. Die Stimmen der Männer, die meinen Kleiderschrank durchwühlten, die Gestalten in khakifarbenen Uniformen, die ohrenbetäubenden Geräusche der niederfallenden Bomben, sie werden nur noch lebendiger hier in meiner kleinen Geborgenheit.
Ja, besten Dank. Meinert, wie ist das, wenn man in einer fremden Sprache schreibt? Ist das der Übergang? Deine Muttersprache im strengen Sinne ist ja Tschetschenisch. Und dann hast du in deine Berufssprache war sehr früh schon Russisch. Auch in der Schule Russisch. Und dann kommst du in ein neues Land. Und wer hat zuerst die Sprache gelernt? Du oder deine Tochter?
Die als erste korrigierte, war ich. Aber mittlerweile ist es schon lange so, dass sie mich korrigiert und es ihr auch ziemlich peinlich ist, wenn ich Deutsch spreche. Sie sagt ja, ich habe zwar keinen russischen Akzent, aber ich habe sehr eigenartige, komische Betonungen, wenn ich spreche. Wie ist das zu schreiben? Das Schwierigste ist, anzufangen, auf Deutsch zu schreiben, also in eine fremde Sprache zu schreiben. Ich habe am Anfang immer auf Tschetschenisch gedacht oder auf Russisch und dann diese Gedanken auf Deutsch übertragen und versucht zu übersetzen und das aufzuschreiben. Aber irgendwie ist das Ergebnis dann ziemlich komisch, dann das, was da rauskommt, weil es sind ja verschiedene Sprachen und es gibt viele Sachen, die man, wenn es sie wörtlich übersetzt, schon ihre Bedeutung verlieren und nicht nur das, sondern auch ziemlich schräge Bedeutungen dann einnehmen. Ja. Deswegen habe ich dann irgendwann angefangen, mich zu zwingen, schon auf Deutsch zu denken, wenn ich etwas auf Deutsch schreibe.
Josef, wir haben ja Erfahrung aus dem deutschen Exil. Sehr wenige Autoren, die damals von Deutschland aus in die USA, nach Mexiko, in die Türkei, bis nach Shanghai gegangen sind, haben irgendwann angefangen, in einer fremden Sprache zu schreiben. Jakob Lind ist ein Beispiel, der dann ein englischsprachiger Autor wurde. Ist das heute eher zu erwarten, dass diese Transformation in einen anderssprachigen Autor stattfindet?
Ich glaube nicht. Ich glaube, es ist eher sogar schwieriger geworden. Und einerseits ist die Situation für die Exilautoren leichter geworden, weil sie Kontakt halten können zu ihrem Sprachraum über das Internet. Sie können im Internet publizieren, sie können Leser finden in ihrer Heimat. Allerdings ist das halt eine Fernbeziehung. Und zu einem Autor gehört irgendwie auch dazu, dass er seinem Publikum gegenübertreten kann, dass er direkt auf menschlicher Art, menschlich von Angesicht zu Angesicht mit seinen Lesern auch kommunizieren kann. Aber diese Möglichkeit, dass die eigenen Texte sozusagen nicht völlig ausgeschlossen sind von der Kommunikation, sondern dass man sie, dass sie in Heimatland in irgendeiner Weise und sei es noch so klein doch ein Publikum finden können, hat natürlich zur Folge, dass der Druck, sich auf die neue Situation anzupassen und sich völlig neu zu orientieren, geringer ist. Und das führt dazu, wir merken es auch bei unseren Exilautoren, dass die, auf der einen Seite wissen sie, dass es wichtig ist, diese Deutschkurse im Goethe-Institut zu besuchen und dass es wichtig ist, Deutsch zu sprechen, um hier Fuß zu fassen, schon von den alltäglichen Dingen angefangen, wenn man auf ein Amt gehen muss oder wenn man in die Apotheke muss oder einen Arzt braucht oder ähnliches, einfach um eine Lebensorientierung zu haben, das ist ihnen klar. Auf der anderen Seite, eine mögliche Perspektive, wie Jakob Lind sie dann gewählt hat, dass man die Sprache wechselt, das ist da ist Meinhard Kurbanova tatsächlich auch hier eine Ausnahme unter unseren Stipendiaten. Das ist eher, glaube ich, sogar noch durch die Situation erschwert. Und es kommt noch etwas dazu. Durch das Internet ist natürlich auch eine ständige Verbundenheit mit der Heimat. Es gibt einen ständigen Informationsfluss über die Zustände in der Heimat. Man kann sich nicht abnabeln. Man ist eigentlich ständig mit dem konfrontiert, was dort vorgeht, wo man fliehen musste. Und auch das, glaube ich, macht es den Exilautoren heutzutage literarisch in der Kommunikation einfacher, aber was ihre Lebenssituation und ihre Seele betrifft, ja, wahrscheinlich schwieriger, weil diese Wunde sozusagen ständig schwelt, die lässt sich nicht einfach schließen und man kann das Vergangene nicht einfach hinter sich lassen, wenn man täglich damit doch auch wieder konfrontiert ist.
Ist es nicht auch so, dass wenn man sich entschließt, in einer fremden Sprache, in der Sprache des Exillandes zu schreiben, dass dies auch in gewisser Weise bedeutet, ich habe aufgegeben, dass ich zurückkehren kann?
So habe ich es nie gesehen. Ich werde darüber nachdenken. Aber die Sache ist so, dass es schon wirklich sehr, sehr, zumindest bei mir, hat sehr, sehr lange gedauert, bis ich mir ja selber eingestanden habe, dass es zumindest vorerst Schluss ist mit dem Gedanken, dass ich ja irgendwann in der übersehbare in der nächsten Zukunft zurück nach Tschetschenien kann. Die ersten 3, 4, 5 Jahren, ich würde es mir selber ja auch nicht eingestehen, dass es nicht so ist, dass es unmöglich ist. Und das Schreiben auf Deutsch jetzt in dem Fall, das ist schon eine neue Tür, es ist eine neue Epoche, wie man das so sagen darf. Weil du fängst etwas Großes an, du wagst ja etwas. Das ist eine Tür, die vor dir so gestanden, eine Wand, die so gestanden hat, und du fängst ja langsam an, so ein Stück für Stück diese Wand auseinanderzunehmen, dir selber einen Weg zu graben sozusagen durch diese Wand. Und daher kann es schon ein ganz, ganz wichtiger Stein auf diesem Weg sein, also dieser Pflasterstein da sein, dass du ankommst, dass du dir sagst, nun bin ich da, das ist meine Heimat, mein Land, ein Ort, wo ich sicher bin und ich werde hier meine nächsten Jahre verbringen und versuchen, möglichst das Beste daraus zu machen.
Josef, du hast schon auch von den Unterschieden gesprochen bei den Autoren, die im Exilprogramm des PEN sind. Ein Unterschied ist ja auch, manche von denen, die aus einem, sagen wir mal, nordafrikanischen Land kommen, haben sozusagen in Europa auch eine Leserschaft, weil sie in der Kolonialsprache schreiben. Die Kolonialsprache Französisch oder auch Englisch ist dann plötzlich, nachdem sie vorher immer auch von vielen Autoren auch mit einem gewissen Suspekt gesehen wurde, ist dann plötzlich ein Vorteil. Das gilt zum Beispiel für andere Nicht-Chinesen. Die haben zwar eine große Exil-Community überall in der Welt, aber Sie haben hier in Europa eigentlich kaum ein Publikum, das Sie in Ihrer eigenen Sprache ansprechen können.
Ja, interessant ist ja auch, dass jährlich die Jahrestagungen des internationalen PEN stattfinden, wo dann mehrere hundert Menschen aus aller Welt von den unterschiedlichen PEN-Zentren anreisen, die offiziellen Sprachen sind die alten Kolonialsprachen. Ja? Es ist Englisch, Französisch und Spanisch. Das sind die zugelassenen Sprachen. Das hat natürlich den Vorteil, dass tatsächlich die Menschen aus den ehemaligen Kolonien in der Lage sind, einfacher zu kommunizieren, sich besser zu verständigen. Bei der Herausgabe dieser Anthologie war das allerdings nur bei wenigen der Fall. Wir haben der schon erwähnte Mann aus Enomé Younesse aus Kamerun, der schreibt auf Französisch, das ist so ein Fall. Aber die meisten schreiben dann, unserer Exilautoren schreiben dann doch in Sprachen, die andere Sprachen sind, also jenseits dieser Kolonialsprachen liegen. Und das war auch dann ein Problem bei der Zusammenstellung der Texte, weil wir ja die Texte selber nicht verstanden. Wir haben die Autoren gebeten, uns einen Text zu geben. Wir haben sie ermuntert, durchaus auch ihre Fluchtgeschichte zu erzählen, aber das war keine Bedingung. Wichtig war, dass die Texte auch einen gewissen literarischen Anspruch haben sollten. Und dann kamen die Texte und wir ließen sie übersetzen und dann erst konnten wir sie lesen. Und dann gab es halt natürlich auch Texte darunter, die, sagen wir mal, literarisch nicht so großartig waren. Und dann haben wir gebeten, ob wir nicht noch einen neuen Text, einen anderen Text haben könnten und darüber kommunizieren und so. Und so wurde dann ein neuer Text übersetzt und irgendwann kamen wir dann mit allen diesen 20 Autoren zusammen. Es sind ja doch 16 verschiedene Sprachen, aus denen diese Texte übersetzt wurden. Also es gibt, klarerweise hat sich ein gewisser Schwerpunkt in unserem Exilprogramm für syrische Autoren herausgebildet und so sind auch in diesem Buch 3 syrische Autoren vertreten. Und es gibt 2 russische Autoren auch, aber ansonsten sind, glaube ich, keine Überschneidungen. Alle anderen haben unterschiedlichen Sprachhintergrund. Und das ist, wie gesagt, ein Vorteil. Es kann auch sein, dort, wo die Länder in stärkeren Umschwung, in Umstrukturierung sind unter Umständen, wie in afrikanischen Staaten das der Fall ist, außer dort, wo sich jahrzehntelange Diktaturen eingenistet haben. Das gibt's auch, aber dort auch da gibt's Oppositionsbewegungen und sind Umschwünge in den einen oder anderen Land zu erwarten. Da gibt es auch zumindest eine Perspektive, dass die Autoren irgendwann vielleicht wieder zurückkehren können. Und das waren, so waren 2 afrikanische Autoren, eine Autorin und ein Autor sind in ihre Heimatländer zurückgekehrt und ich gehe davon aus, dass Enomé Younesse aus dem Kamerun auch irgendwann in sein Heimatland zurückkehren wird, weil ja auch dort die Oppositionsbewegung, der er angehört, nicht unbedeutend ist und man kann nicht eine große Opposition einfach, man kann nicht alle verhaften und insbesondere sein Fall hat ja internationale Aufmerksamkeit und ich gehe davon aus, dass er das vorhat. Allerdings viele andere können das nicht. Und unsere Aufgabe ist es, ein Schicksal, wie es Stefan Zweig erleben musste, in der Emigration unbedingt zu verhindern. Wie Sie wissen, du hast Thomas Mann genannt, Stefan Zweig war damals, abgesehen davon, dass er nicht den Nobelpreis hatte, aber genauso berühmt wie Thomas Mann. Er war einer der berühmtesten und meistgelesensten deutschsprachigen Autoren. Und er ist im Exil zugrunde gegangen. Er hat letztlich im Suizid geendet und er war abgeschnitten. Es gab diesen kleinen Amsterdamer Querido-Verlag. Also die Emigrantenszene hat versucht, sich da irgendeine kleine Struktur zu schaffen, wo sie in der deutschen Sprache überleben kann. Aber der große Markt war weg. Die Bücher konnten nicht mehr in Deutschland und Österreich gelesen werden. Und das hat auch manche Autoren in die Verzweiflung getrieben. Und unsere Aufgabe in diesem Programm ist es tatsächlich, dafür zu sorgen, dass das nicht passiert. Und die Autoren in allen Belangen, die sie haben und die ihnen zum Problem werden können, zu unterstützen. Und so gibt es auch ein Netzwerk. Die Autoren wohnen in unterschiedlichen Städten in Deutschland, in Berlin, in München, in Hamburg, in Nürnberg, in Darmstadt. Und es gibt ein Netzwerk von Menschen, die uns behilflich sind, die Autoren zu unterstützen. Und manchmal ist auch ist auch therapeutische Unterstützung nötig, denn viele der Autoren, besonders wenn sie gerade Mordanschlägen entgangen sind, kommen natürlich traumatisiert nach Deutschland und müssen erst wieder in ein normales Lebensgefühl zurückfinden.
Meinert, erzähl uns doch mal, du schreibst nicht nur für so eine Anthologie, sondern du schreibst ja auch für Zeitungen, Zeitschriften und so weiter. Wie sieht dein Alltag als Schriftstellerin heute aus?
Ich bin immer noch Journalistin und es ist mir schwer, mich selber Schriftstellerin zu nennen. Ich wäre gerne eine, aber ich bleibe also von meinen Denkstrukturen her, also an meinem Art zu schreiben und denken, also im alltäglichen Leben bleibe ich ja doch zu sehr journalistisch und jage zu sehr die aktuelle politische oder gesellschaftliche Ereignisse nach und versuche da halt dabei zu bleiben. Ich versuche ein bisschen jetzt mit der Sprache zu experimentieren, wenn am Anfang für mich war schon ein großes Erfolg, wenn ich ein paar Sätze da fehlerfrei zusammenkleben konnte. Jetzt versuche ich ein bisschen zu experimentieren. Ich denke an die Zeit zurück, wo ich die erste Zeit in Deutschland, wo ich gedacht habe, mein Gott, wie arm doch die deutsche Sprache ist. Die Deutschen kommen, jetzt kommt das Wort kommen, die Deutschen kommen mit dem Wort kommen, also überall durch. Also das Wort kommen ist das Hauptwort und da kannst du zum Beispiel ins Leben kommen, ankommen, ums Leben kommen. Also da kommt man mit dem, oder ankommen, bekommen, umkommen. Also da ist das ganze Leben drinnen schon halt, ja. Jetzt versuche ich da ein bisschen mehr Worte oder Wörter als kommen und bekommen zu benutzen in der Sprache. Und ja, auch wenn ich Journalistin bin, manchmal überkommt einem der Drang zu schreiben und das einige Sachen einfach auch literarisch zu verarbeiten. Und ich versuche das so gut es geht in meinem Alltag zu integrieren.
Aber das, was du jetzt eben erzählt hast, ist ein interessanter Punkt, dass man einen durchaus erfrischenden und auch für Inländer interessanten Blick auf die deutsche Sprache bekommt, wenn man von außen dahin schaut. Wer hat sich das je von uns Deutschsprachlern, die wir sind, so überlegt, wie das ist mit dem Kommen, was das alles Verschiedenes bedeuten kann? Sprachen wachsen ja nicht nach einem festen Plan, nicht? Außer der Sprache, der meine Eltern angehörten, Esperanto, was einigermaßen planmäßig erzeugt wurde, sind das Sprachen, die wachsen. Und da kommen dann Dinge aus der spezifischen Kultur zusammen, die in anderen Kulturen so nicht zusammengedacht werden. Hast du manchmal das Gefühl, dass du die deutsche Sprache bereichern könntest, dadurch, dass du Elemente aus deinen beiden Herkunftssprachen, Tschetschenisch und Russisch, mit hineinbeziehst?
Mir passiert das da zwangsläufig, dass ich ja neue Wörter erfinde oder untrennbare Wörter trenne manchmal. Und das passiert nicht, weil ich sehr gut darin bin, sondern weil ich die richtigen Wörter nicht kenne und dann wieder zurück zu meiner Tochter, der ist das sehr, sehr peinlich ist und sie sagt, hast du etwa Migrationshintergrund?
Ja, wunderbar. Josef, wie geht das weiter mit der Exilarbeit des PEN? Da gibt es ja auch immer Konjunkturen, nicht? Jetzt zum Beispiel zwangsläufig ist der Nahe Osten Schwerpunkt. Es kann wohl auch passieren, dass aufgrund dieser Medienschwerpunkte, die dann immer so einseitig gesetzt werden, man plötzlich vergisst, dass es ganz andere Länder irgendwo auf der Welt gibt, um die man sich auch kümmern müsste.
Ja, ich würde sagen, die Einschläge sind näher gerückt. Ja. Man hat schon ein wenig das Gefühl, hier dass sich etwas zusammenschnürt. Wir hatten früher sehr viel zu tun mit China und es lohnt immer noch, nach China zu schauen. Ganz wichtig, es bleibt eine Aufgabe, die chinesischen Kollegen nicht im Stich zu lassen, wo selbst Nobelpreisträger im Gefängnis sitzen. Oder Vietnam oder Iran, das sind Dauerbrenner gewesen der Unterdrückung des freien Wortes. Der internationale PEN erstellt halbjährlich eine sogenannte Case List. Es gibt ein Komitee, das versucht, durch eine Monitoring über verschiedene Organisationen herauszufinden, wo, in welchen Ländern Autoren verfolgt werden und versucht, diese Fälle zu dokumentieren. Da war China immer Spitzenreiter und die genannten Länder waren ganz oben auf. Die Türkei war auch dabei, natürlich, aber die Türkei war irgendwo unter, halt unter den anderen Ländern. Mittlerweile ist die Türkei seit 2 Jahren oder 3 Jahren schon an erster Stelle. Die Türkei ist das größte Autorengefängnis der Welt geworden. Und das kann uns nicht unberührt lassen. Nicht, weil die Türkei näher liegt als China, sondern weil wir mit der Türkei eine ganz andere Verbundenheit haben. Ja? Millionen von Türken leben in Deutschland. Es gibt Millionen türkisch. Es gibt aus dieser Gruppe von Millionen von Türken gibt es mittlerweile türkischstämmige Autoren, die auf Deutsch schreiben und die auch unsere Sprache bereichern. Also Feridun Saymoglu ist zweifellos einer der Autoren, der die deutsche Literatursprache bereichert, sodass wir die Einflüsse der Sprache jetzt nicht nur aus dem angelsächsischen Raum haben, sondern durchaus auch von benachbarten Sprachen. Und das ist eine Entwicklung, die ist durchaus auch erfreulich. Also, aber das ist, ich glaube, dass selbstverständlich sollten wir die anderen Länder nicht aus den Augen verlieren, aber wir müssen uns tatsächlich in verstärktem Maße um unsere Nachbarn kümmern, weil diese Nachbarn bei uns Schutz suchen. Ja, sie haben die Hoffnung, dass Länder wie Deutschland, die es zu einer stabilen, liberalen, demokratischen Gesellschaft gebracht haben, wie die meisten anderen Länder der Europäischen Union, auch Hilfestellung leisten und diesen Autoren und den anderen Ländern zu Hilfe kommen. Und die Opposition, die es ja auch gibt, diese europäisch orientierte, demokratisch orientierte, liberal orientierte Opposition nicht im Stich lassen. Es ist ja, warum legt Erdogan dieses ein derartig aggressives Verhalten an den Tag, dass man den Eindruck hat, er versucht noch jeden Türken, der in Deutschland lebt, auf seine Seite zu ziehen und sei es unter allen möglichen Androhungen und allen möglichen Aufbau von Feindbildern und Herbeizitieren von Nazi-Vergleichen und Ähnlichem, das kann doch nur damit zu tun haben, dass es eine gewisse Nervosität gibt, dass die Wahlen keineswegs abgemacht sind. Can Dündar, der aus der Türkei nach einem Gefängnisaufenthalt nach Deutschland geflohen ist und der nun ebenfalls vom Deutschen PEN-Zentrum zusätzlich zu den Writers in Exile Autoren betreut wird, hat neulich zu mir gesagt, dass er nicht überzeugt ist, dass Erdogan die Wahl gewinnt und dass für ihn gerade diese Nervosität, die er zeigt, ein Zeichen dafür ist, dass er sehr wohl weiß, wie stark auch die Opposition ist, auch wenn sie im Augenblick kein Sprachrohr hat oder kaum ein Sprachrohr hat, auch wenn die Medien unterdrückt werden und Journalisten eingesperrt werden, gibt es doch immer noch die Menschen, die nach Europa wollen und die Menschen, die von einer anderen Gesellschaft träumen in der Türkei. Und diese Menschen dürfen wir nicht in den Stich lassen. Und wir dürfen selbstverständlich auch die Autoren und Journalisten, die unter den derzeitigen Entwicklungen leiden, nicht im Stich lassen, auch aufgrund dieser größeren Verbundenheit, die zu diesen Ländern besteht, so wie wir auch die Gesellschaften des Nahen Ostens nicht im Stich lassen dürfen, schon gar nicht, weil wir ja leider mitbeteiligt daran sind, dass derartig chaotische Strukturen im Irak und in Syrien entstanden sind.
Es gibt ja in der Politik die Unterscheidung zwischen Ländern, die für Opposition gefährdet sind, und dann gibt es die sogenannten sicheren Herkunftsländer. Und wenn ich das richtig sehe, haben wir hier in der Anthologie auch eine Autorin aus Tunesien, ein sogenanntes sicheres Herkunftsland. Aber die Frau könnte auf keinen Fall zurückgehen. Vielleicht könntest du etwas dazu noch sagen, weil manchmal in der Öffentlichkeit dann, wenn die da durchblättern, sagen, na, Tunesien, wieso ist denn die da drin? Wieso ist sie nicht in ihrem Heimatland?
Ja, es handelt sich um Najed Adjouani aus Tunesien, die in diesem Band vertreten ist mit neuer Lyrik, die sie in Deutschland geschrieben hat, hier im Exil. Auch ein Beispiel dafür, wie sich die Literatur verändert hat. Wenn man die alten Gedichte liest, die sie in Tunesien geschrieben hat, verglichen mit denen, die sie hier in Deutschland geschrieben hat, da sieht man auch, dass sie eine, dass ihre literarische Entwicklung einen großen ästhetischen Weg zurückgelegt hat, dass sie ganz neue Erfahrungen hier gemacht hat, sich ganz neu inspirieren hat lassen, auch literarisch inspirieren hat lassen. Das sind sehr, sehr starke Gedichte, die hier von ihr drinnen sind. Wir hatten bislang, war es so, dass die Autoren, die nicht in ihre Heimatländer zurückkehren konnten, und das waren die meisten, die hatten eigentlich bislang keine Schwierigkeiten, in Deutschland Asyl zu erhalten. Und nun erstmals, gerade jetzt, wo man denken sollte, jetzt hat ja sozusagen Deutschland ist gerade dabei, seine Weltoffenheit, Offenheit für Flüchtlinge zu demonstrieren. Jetzt stoßen wir erstmals auf Schwierigkeiten. Und zwar deswegen, weil man versucht, die Maghreb-Staaten, also Algerien, Tunesien, Marokko, zu sicheren Herkunftsstaaten zu erklären. Das mag, was die staatliche Verfolgung von Menschen betrifft, ja stimmen. Aber es stimmt natürlich nicht, was die Zivilgesellschaft betrifft. Da gibt es natürlich salafistische Gruppen, die darauf aus sind, liberal denkende Menschen oder gar emanzipierte Frauen, wie Najed Adjouani eine ist, zu verfolgen. Und sie ist vor diesen Gruppen geflohen. Sie ist nicht vor staatlicher Willkür geflohen. Sie ist vor diesen Gruppen geflohen als und diese Gruppen existieren nicht nur, sondern sie gewinnen neue Oberhand in diesen Ländern und sie will auf keinen Fall zurückkehren, sie kann nicht zurückkehren, sie wäre hochgefährdet, weil diese Gruppen sie auf ihre Abschussliste haben. Sie war ja damals auf eine schwarze Liste der Salafisten geraten und das war der Grund, warum sie nach Deutschland geflohen ist, und diese Listen existieren weiter, also diese Form von Verfolgung, die einzelne Gruppen der Gesellschaft gegeneinander ausüben, dieser Kampf, der hier geführt wird von islamistischen Gruppen, auch in den Maghreb-Staaten gegen liberal gesinnte Menschen, dieser Kampf hat nicht aufgehört, sondern im Gegenteil, der beginnt sich neu zu verschärfen. Und daher haben wir doch, wir haben Hoffnung. Ich meine, erstmals wurde ein Asylantrag in erster Instanz abgelehnt. Das kannten wir bisher nicht. Wir waren der Meinung, unser Programm, unser Writers in Exile Programm, wird von der Bundesregierung finanziert. Ja? Und da gibt es sozusagen ein Ministerium, das unser Programm mitfinanziert und das großes Verständnis hat für das und unterstützt das, was wir hier machen. Und dann gibt es eine andere Behörde, die sagt, ja, die sollen zurückgehen in ihre sicheren Herkunftsstaaten. Also das ist ein derartiger Widerspruch und eine derartige Schizophrenie, die sich hier breit macht, sodass wir auch hier kämpfen müssen. Wir müssen einfach für diese Autoren, wie es aussieht, auch jetzt zu kämpfen beginnen, für manche zumindest, dass sie nicht Opfer einer staatlichen Willkür in Deutschland werden.
Meinert, ich würde dich gerne mal fragen, du arbeitest ja auch journalistisch, hauptsächlich noch journalistisch, bald sehr viel mehr literarisch, hoffe ich. Deine Themen, auf die du hingeführt wirst von den Auftraggebern, haben wahrscheinlich immer noch sehr viel mit deiner Herkunft zu tun. Aber fängst du jetzt auch an, dich für ganz andere Dinge zu interessieren in deinem journalistischen Schreiben und auch in deinem schriftstellerischen Schreiben?
Ja, ich musste mich in Österreich ein bisschen als Quereinsteigerin in diese Probleme oder Problembereich der Josef schon genannt hat, die salafistische, diese Entwicklungen, die ganz radikale oder islamistische Szenen. Und ich habe in Österreich noch zusätzlich so eine islamische Islamwissenschaften studiert und mit Schwerpunkt islamische Religionspädagogik und musste dann in den letzten 2-3 Jahren auch mich mit den Themen befassen, weil aus ganz Europa und insbesondere aus Österreich ganz viele junge Menschen dann auch nach Syrien gegangen sind und zu sich zum, von diesen dschihadistischen Propaganda und inspirieren lassen. Und das sind und dann habe ich das auch versucht zu erforschen, auch wissenschaftlich zu erforschen, um die Beweggründe zu verstehen. Ja, und auch journalistisch natürlich, das interessiert mich. Ich habe ganz viele Menschen, die auf dem Weg waren oder schon in Syrien waren, etc. oder nur ein Steinwurf davon entfernt waren, interviewt und darüber ganz viel geschrieben und ja, auch in verschiedenen Präventivprojekten bin ich auch beschäftigt. Und das hat jetzt natürlich mit Literatur wenig zu tun. Es hat eher so mit unschönen Dingen des Lebens zu tun, aber auch damit muss man sich auch beschäftigen.
Ja, Josef, vielleicht könntest du noch mal ein bisschen Ausblick geben. Verraten dürfen wir es ja, dass bei der nächsten PEN-Versammlung nicht mehr zur Wiederwahl dich stellst. Das heißt, wie wünschst du dir denn die weitere Arbeit des PEN auf diesem Feld der Betreuung von Flüchtlingen und wie soll es da weitergehen? Was wären die Schwerpunkte, die man da in Zukunft setzen sollte?
Na, dieses Programm muss unbedingt fortgeführt werden und es gibt auch im Moment, es ist nicht bedroht, es ist keine Gefahr, dass wir dieses Programm nicht weiterführen könnten. Es gibt die Arbeit, die wir hier machen, ist erfolgreich. Wir können Autoren helfen, wir können natürlich nicht verhindern, dass dennoch, wir können sozusagen nicht Einzelschicksale programmieren. Ja, das können wir nicht. Wir haben kein Erfolgsrezept. Aber es ist wichtig, diese Hilfestellung zu machen, den Kollegen behilflich zu sein. Der internationale PEN ist zum Glück eine Dachorganisation, die uns eine weltweite Vernetzung gewährt. Und das hat keine Autorenorganisation der Welt. Da ist der PEN einmalig. Und das ist eine Ressource, die wir nützen müssen. Also wenn gestern in Weißrussland, in Belarus, Autoren, Verleger und Journalisten verhaftet wurden, dann haben wir das heute auf unseren Handys und auf unserer Website. Das wird sofort international kommuniziert und es wird sofort versucht, dagegen eine Öffentlichkeit dafür herzustellen und dagegen herzustellen, eine Solidarität. Es wird versucht, Regierungen zu beeinflussen, Druck zu machen und das führt auch immer wieder zu Erfolgen. Diese Regierungen, selbst eine die letzte Diktatur Europas, wie man sie auch nennt, in Weißrussland. Ja. Selbst diese Regierungen sind natürlich darauf angewiesen, auf internationale Kontakte und sind darauf angewiesen, dass sie in der internationalen Staatengemeinschaft Akzeptanz finden, dass sie Geschäfte machen können, dass es keinen Wirtschaftsboykott gibt und so weiter. Also wenn man das versucht, auf die höchste Ebene zu treiben und wenn die Bundeskanzlerin nach China reist, dann kriegt sie eine Liste von uns mit. Und wenn sie in die Türkei reist, auch da schicken wir an das Außenamt eine Liste mit den Autoren, die inhaftiert sind. Übrigens, wenn Sie wissen wollen, welche Autoren, weil es stehen immer nur einige berühmte Namen im Mittelpunkt,
was weiß ich, Erdogan zum Beispiel so. Aber wenn Sie wissen wollen, wer diese Autoren und diese Journalisten sind, die im Gefängnis sitzen, auf der Website des internationalen PEN sind alle Namen aufgelistet. Also das ist eine, wenn Sie sich überhaupt für dieses Thema der Verfolgung des freien Wortes von Autoren und Journalisten interessieren, die Website des internationalen PEN gibt Ihnen darüber Auskunft und kann eine erste Quelle sein, wo Sie dann weiter recherchieren können. Und diese glückliche Situation, dass wir dieses internationale Netzwerk haben, die müssen wir nützen. Wir müssen darauf zurückgreifen. Also es gibt natürlich ein paar PEN-Zentren auf der Welt und auch in Europa, die gern so mehr so ein Altherrenclub wären und sich treffen, um ein paar Gedichte vorzulesen und guten Wein zu trinken und Ähnliches und sich zu versammeln und Gesellschaft zu pflegen, das gibt es. Und es sind auch PEN-Zentren immer wieder in Gefahr, in diese Richtung sich zu entwickeln, zum Beispiel das ungarische PEN-Zentrum, das ein völlig regierungsfreundliches PEN-Zentrum geworden ist. Der Präsident des ungarischen PEN-Zentrums ist ein Berater von Orban. Ja, das russische PEN-Zentrum, das enorm viel Biss hatte nach der Wende, ja, dass Putin und die Putin-Administration enorme Schwierigkeiten gemacht hat, immer wieder interveniert hat, das sehr kämpferisch war. Eine unserer Alexejewitsch, die Nobelpreisträgerin, war einmal im Writers in Exile-Programm vom deutschen PEN. Wir konnten sie leider nicht in die Anthologie aufnehmen, weil sie hat sie so beschäftigt, dass sie ein Jahr gebraucht hätte, um ihren Text zu liefern. Und wir konnten da nicht mehr so lange warten auf diesen Text, was uns sehr leid tut. Aber Alexejewitsch ist gerade aus dem russischen PEN ausgetreten, zusammen mit 40 anderen Kollegen, weil dieses PEN-Zentrum sich Vorteile davon erhofft und auch bekommt, wenn es Putin-freundlich wird. Also natürlich wurde das PEN-Zentrum schikaniert in der Zeit, in der es die Dinge beim Namen nannte. Plötzlich hat das russische PEN-Zentrum eine Mitnachzahlung von, waren das 100.000 Euro oder sogar noch mehr, also eine unglaubliche Summe bekommen, ohne dass ihnen bewusst war, dass sie je zu wenig Miete gezahlt hätten. Also man hat versucht, hier Druck zu machen und dieser Druck ist offenbar gelungen. Diejenigen, die sich arrangieren und die natürlich dadurch ein besseres, angenehmeres Leben für das Vereinsleben und für das PEN-Zentrum haben, die haben leider im Moment den Sieg davon getragen. Was nicht heißt, dass es so bleiben muss, denn die anderen PEN-Zentren machen im Moment sehr viel Druck, dass auch das russische PEN-Zentrum seiner eigentlichen Aufgabe wieder nachkommen muss.
Ja, besten Dank, Josef, für diesen abschließenden Überblick. Es gibt PEN-Zentren, die ähnlich stark wie das deutsche PEN-Zentrum bei diesen Themen arbeiten. Das gilt für die meisten skandinavischen Zentren, da gibt es eine lange Tradition, das so zu machen, nicht in derselben organisatorischen Form. Die Kanadier sind sehr, sehr aktiv. Auch die beiden nordamerikanischen, also US-amerikanischen Zentren. Es gibt schon einige. Norwegen ganz sicher, ja. Leider nicht Japan. Obwohl die nun wirklich auch viele Mitglieder hätten und auch genügend Geld hätten und auch mit ihrer Regierung das hinkriegen würden, dass sie dann nicht unter den schlimmsten Repressionen leiden. Aber insgesamt ist dies eine Arbeit, die, glaube ich, auch in den nächsten Jahren weiter von großer Bedeutung sein wird. Ich danke dir herzlich für die Diskussion, Meinert, dir auch herzlichen Dank und alles Gute für dich und deine Tochter, die heute Geburtstag hat, wie ich gerade erfahren habe. Dankeschön Ihnen.
Rotes Licht an, dann ist es an.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.